Es gibt Situationen im Leben, die sind ganz schön verzwickt. Also jetzt nicht schön, aber verzwickt und total kompliziert. Und manchmal sieht man sozusagen, wie sagt man sprichwörtlich, vor lauter Bäume den Wald nicht mehr. Und fragt sich, wie bin ich da reingeraten und wie, und viel wichtiger, wie komme ich da wieder raus? Jetzt hat Gott uns nicht versprochen, dass wir ein einfaches Leben haben werden, wenn wir ihm nachfolgen. Er hat uns versprochen, dass wir ein ewiges Leben haben mit ihm. Und er hat uns noch was versprochen, nämlich, dass er uns nie im Stich lassen wird. Matthäus 28, 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Gott hat uns versprochen, dass er alle Tage bei uns sein will. Er hat uns versprochen, dass er uns nicht alleine lässt. Und mit Gott haben wir den besten Problemlöser an unserer Seite, den es überhaupt gibt. In dem alten Lobpreislied heißt es, Gott will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Also ich kann ja gut Englisch. Übersetzt, Gott schafft einen Weg, wo es keinen Weg zu geben scheint. Also er arbeitet auf eine Art und Weise, die wir nicht verstehen können. Und auch wenn wir es noch nicht sehen können mit unseren Augen, so arbeitet Gott doch schon an einem Weg, an einem Plan, an einem Ausweg für uns. Er hat eine Lösung, er hat einen Plan und er wird uns einen Weg bahnen, heraus aus dem Chaos, heraus aus dem Dschungel, aus dem Wald, wo wir nicht wissen, wie es da rausgeht. Wir werden heute Morgen uns eine Geschichte anschauen. Wenn wir in die Bibel gucken, ergibt es ja zahlreiche Geschichten. Besser gesagt wäre, Ereignisberichte, also Geschichten klingt so, als wären sie erfunden. Aber das, was in der Bibel drinsteht, bin ich überzeugt davon, ja, es gibt das ein oder andere poetische Buch, aber die meisten Dinge, die in der Bibel drinstehen, die Geschichten, die sind wirklich genauso geschehen und genauso passiert. Klar, Jesus erzählt auch manchmal Gleichnisse, um was zu verdeutlichen, dann ist es wirklich nur eine Geschichte, aber eine Geschichte mit gutem und wichtigem Inhalt. Aber es gibt Dinge in der Bibel, die sind historisch so geschehen, die sind so wirklich passiert. Und ich finde, das fordert uns heraus, je nachdem, wie abgedreht eigentlich diese Geschichten sind, wenn wir uns vorstellen, wir hätten die wirklich hautnah miterlebt. Und wenn wir uns vorstellen, kann das wirklich genau so passiert sein? Wir möchten uns heute Morgen eine dieser Geschichten davon betrachten, eine dieser, sag ich wieder Geschichten, ne? Einer dieser historischen Ereignisse betrachten, wo Gott wirklich, in der Gott wirklich ganz real einen Weg bereitet hat, wo es gar keinen Weg mehr gab. Wir springen rein in die Zeit, wo das Volk Israel in Ägypten gelebt hat und als sie Sklaven waren und dem Pharao dienen mussten. Und da heißt es in 2. Mose 2, Vers 23, die Israeliten, sie seufzten unter der harten Arbeit und schrien zu Gott um Hilfe. Das war die Situation, wo wir einsteigen ins Thema. Und um mal so einen Eindruck zu bekommen, wie das ausgesehen haben könnte, habe ich euch einen Videoclip mitgebracht aus einem Zeichentrickfilm. Ich sage ja, die Herausforderung heute Morgen ist, das irgendwie klar zu kriegen. Wir gucken uns einen Zeichentrickfilm an, wo natürlich alles passieren kann und dann damit klarzukommen, dass da ein Film draus gemacht wurde über etwas, was wirklich so passiert ist. Nicht so, wie es dargestellt wurde, aber was in echt geschehen ist. Wir gucken uns mal den ersten Clip an und dann geht's weiter. Soweit erstmal. Also in 2. Mose 2, Vers 23, wie ich gerade gelesen habe, geht es natürlich noch weiter. Die Israeliten seufzten unter der harten Arbeit und schrien zu Gott um Hilfe. Und dann heißt es, er aber erhörte ihr Schreien und er kümmerte sich um sie. Und das ist die erste Botschaft, wo es immer wieder wichtig ist, dass wir die ganz neu erfassen und dass wir die ganz neu verstehen. Gott, ihm ist nichts verborgen. Er kennt dich. Er liebt dich. Er weiß, was in deinem Leben los ist. Und er weiß, was du heute Morgen an Sorgen, an Schwierigkeiten, an so Päckchen mitgebracht hast, wie wir es mit dem Rucksack gehört haben. Jeder hat, glaube ich, einen Rucksack dabei, wo das ein oder andere drin ist, was uns wirklich Mühe macht, was uns Not bereitet und was wirklich schwer ist. Und am Anfang denken wir können es vielleicht irgendwie alleine tragen, aber das Ding wird immer schwerer, umso weiter der Weg geht. Und er sagt hier, ich höre das Schreien und ich kümmere mich. Er hörte ihr Schreien und er kümmerte sich. Heute Morgen ist die Frage, ob du zulässt, dass sich Gott auch um dich kümmern darf. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Vielleicht sagen wir da sehr schnell ja. Aber das in der Praxis wirklich zuzulassen, dass Gott sich kümmern darf, dass ich das alles wirklich abgebe, dass ich diese ganzen Dinge nehme, dass ich es ihm zu Füßen lege und sage, hier hast du alles, ich gebe es ab, ich lasse es los, ich lege es dir hin und ich ziehe es nicht wieder auf, ich nehme es nicht wieder mit, sondern ich lasse es bei dir. Ich glaube, das kostet jeden Tag aufs Neue wieder Übung, das wieder neu abzugeben. Das ist, glaube ich, oftmals mit einmal nicht getan, sondern wir müssen es immer wieder tun, das abzugeben. Und er ist da. Das habe ich schon mal gesagt hier, glaube ich, in Ostdeutschland, da gab es immer ein Sprichwort, was die ostdeutschen Christen gesagt haben, nämlich alles muss über Gottes Schreibtisch. Das ist dort so ein geflügeltes Wort unter den Christen. Alles, was passiert, muss über Gottes Schreibtisch. Und das bedeutet, es gibt keine Situation in deinem Leben, kein Ereignis, was Gott irgendwie überraschen würde. Es gibt nichts, was Gott irgendwie kalt erwischt und denkt, was ist passiert? Ja, da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Ja, wir sind überrascht. Ja, wir werden von dem ein oder anderen Ereignis kalt überrascht. Das ist so. Wir werden kalt erwischt. Aber Gott nicht. Gott, er weiß, was kommt. Alles muss über seinen Schreibtisch. Es geschieht nichts in deinem Leben, was er nicht auf seinem Schreibtisch hat und was er nicht gesehen hat. Und glaub mir bitte eines, das ist der beste Schreibtisch der ganzen Welt, wo es liegen könnte. Auf jeden Fall. Ich habe das diese Tage, Wochen und Monate ja erlebt, wie das ist, wenn Anträge auf irgendwelchen Schreibtischen liegen und du davon abhängig bist, von der Gunst dieses Sachbearbeiters, dass der mit diesem Anliegen irgendwie gut umgeht, dass er es zu deinen Gunsten entscheidet, dass er was Positives daraus entwickelt, dass er Ja sagt, dass er es durchreicht und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Schreibtische und der beste Schreibtisch, wo was liegen kann, ist mit Sicherheit Gottes Schreibtisch. Wir haben in der Bibel dieses Gleichnis von der Witwe und von diesem ungerechten Richter. Da, wo die Witwe jeden Tag kommt zu diesem ungerechten Richter und sie schreit und sagt, verhilf mir zu meinem Recht. Und der Richter dann irgendwann entnervt sagt, okay, bevor sie mir noch die Augen auskratzt, ja, okay, alles klar, ja, aber lass mich zufrieden. Und in Lukas 18, Vers 6 heißt es dann, und der Herr sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, zu ihrem Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Nein, ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen und zwar schnell. Empfinden wir manchmal vielleicht ein bisschen anders, aber hier steht es so. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Die Frage ist, hast du Glauben? Glaub ihm doch. Bitte glaub ihm doch. Und ich weiß, dass das in manchen Lebenssituationen herausfordernd ist, wenn Existenz bedroht ist, wenn du nicht weißt, wo geht's hin, wenn du nicht weißt, wie geht's weiter, wenn du wirklich keinen Ausweg siehst. Und Gott sagt, wie viel mehr werde ich, der gut ist, meinen Kindern helfen? Und Jesus sagt hier, aber wie viele werde ich finden, die solch einen Glauben haben? Er lobt diesen Glauben dieser Witwe. Und das, was ich heute Morgen predige, das predige ich nicht, weil ich es in Perfektion beherrsche und da aus meinem Vorbild heraus das da euch lehren kann, sondern ich predige es auch zu mir selber, weil ich weiß, dass es Situationen gibt, wo das überhaupt nicht leicht ist. Aber ich möchte uns heute Morgen dazu ermutigen, dass wir wieder neu uns entscheiden, dass wir Gott ranlassen an unsere Probleme, dass wir sagen, ja, du darfst dich kümmern, ich gebe dir meine Herausforderungen, ich gebe dir meine Unzulänglichkeiten, meine Beschränkungen, ich gebe es dir, das Wenige, was ich habe, und ich möchte darauf vertrauen, dass du was daraus machen kannst. Vielleicht denkst du, na, die eine Sache, die mich beschäftigt, die ist so verzwickt, wie soll Gott denn da helfen können? Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Auch dazu hat die Bibel eine Antwort, Epheser 3, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen könnten. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen könnten. Gott ist ziemlich raffiniert. Glaub mir, ihm fällt was ein, auch zu deinem Problem, auch zu dem, was dich heute Morgen beschäftigt. Wenn ich dran denke, wenn jetzt hier zum Beispiel der Benji sitzt oder der Michael, so mit Arbeitslosigkeit, vor diesem, wo ihr wirklich davor standet und dachtet, wie geht's weiter? Und jetzt wissen wir bei euch beiden zumindest schon mal, Gott hat es zum Guten geführt. Und da sind wir von Herzen dankbar. Es gibt doch so viele Situationen, wo wir als Gemeinde gebetet haben, wo wir zusammengestanden haben, wo wir nicht wussten, wie geht es da weiter, wo es so kompliziert war und wir dachten, wo führt es hin? Und wo wir am Ende des Tages und unterm Strich sagen konnten, Gott hat es gut gemeint. So wie Josef am Schluss sagen konnte, auch Menschen haben es mit mir böse gemeint, aber Gott hat es mit mir gut gemeint. Auch wenn es Menschen oder was weiß ich was, Obrigkeiten mit dir nicht gut meinen. Gott meint es gut mit dir. Und es ist so schön, wenn wir als Gemeinde nach und nach diese Zeugnisse sammeln können, wo Gott überall geholfen hat, wo er eingegriffen hat. Bis hierhin hat der Herr geholfen und er wird weiterhelfen. Okay, zurück zum Volk Israel. Als sie in ihrer Not geschrien haben, da hat sich Gott auch was einfallen lassen. Und es ist total irre. Wie gesagt, wir sehen das hier abenteuerlich, dramatisch dargestellt, hier in einem Zeichentrickfilm. Aber das, was damals geschehen ist, was sich Gott da ausgedacht hat als Problemlösung, das war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das war Wahnsinn. Er beruft diesen Mose, man könnte eher sagen, er züchtet ihn heran. Es gab ihn ja noch nicht. Und dann wird dieses Baby geboren und er gibt seiner Mutter den Impuls, nimm dieses Baby, bring es zum Fluss, ja, steck es in den Korb und dann schick es den Fluss hinunter. Das ist Wahnsinn. Also kurz zu dieser historischen Vorgeschichte, nur ganz knapp. Was hat das Volk Israel in Ägypten gemacht? Wie kamen sie dahin? Natürlich durch Josef. Ihr kennt die Geschichte von Josef, der in die Sklaverei nach Ägypten verkauft wird und dann das ganze Volk rettet. Und der Pharao, er hat dann die ganze Nachkommen Josefs oder Josefs Familie, der Vater, die Brüder, die ganzen Nachkommen, alle hat er dann eingeladen, in Ägypten zu wohnen. Und da ist das Volk Israel in Ägypten, deswegen haben die dort gelebt und deswegen sind sie zu einem richtig großen Volk herangewachsen. Und dann heißt es, als wir dann in Mose am Anfang lesen, dann kam ein neuer König, ein neuer Pharao und er wusste nichts mehr von Josef und von seinen Nachkommen. Fragen wir uns heute, gut, bis zu uns ist überliefert, warum wusste der das nicht? Vielleicht hat er sich damit nicht befasst, vielleicht wollte er es nicht wissen, keine Ahnung. Aber er hatte das nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass die Rettung Ägyptens er zu verdanken hatte dem Volk Israel. Und er hat Angst bekommen, weil das Volk Israel zahlreich war, ist es in der Bibel, weil es viele, viele Nachkommen waren. Und er hatte Angst gehabt, dass die sich irgendwann gegen Ägypten erheben und deswegen hat er sie unterdrückt. 2. Mose, Vers 1. Diese Israeliten sind uns zu zahlreich und zu mächtig geworden. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch größer wird. Und dann hat er sich was einfallen lassen, und zwar was ganz, ganz Grausames. Wir haben es in dem Clip gesehen. Es wurde beschlossen, dass alle Jungs, die geboren werden, dass die in den Nil geworfen werden. Also nicht zum Baden, sondern den Krokodilen zum Fraß vor. Das war ein schrecklicher, grausamer Plan. Und jetzt beginnt Gottes Plan. Er züchtet diesen Mose heran, er gibt dieser Mutter den Impuls, bring deinen Sohn auch zum Nil, aber halt in dem Korb, ne? Und sie schickt ihn da runter, und wir haben das, wie gesagt, im Clip dramatisch dargestellt, gesehen, wie da die Krokodile nach diesem Korb greifen und so. Und ich meine, das ist schon ziemlich krass. Aber ich frage mich schon, wie hat es in echt damals ausgesehen? Ich würde mir wünschen, wenn wir eines Tages im Himmel sind, dass es da so eine Funktion gibt, dass wir dann so aufgezeichnet uns die Dinge angucken können, wie die damals echt passiert sind. Wahrscheinlich gibt es das nicht, aber wer weiß, das wäre doch irre, oder? Wenn wir einmal sehen könnten, wie das wirklich ausgesehen hat, wie das wirklich so, nicht wie das jetzt heute Hollywood verfilmt oder wie auch immer, sondern wie das wirklich war. Also ich würde mir das gerne angucken. Ich meine, also da würde nichts, was man sonst angucken kann, würde da rankommen. Ich würde mir das unbedingt angucken. Aber es ist doch Wahnsinn, oder? Dass das wirklich gut gegangen ist. Dass das wirklich geklappt hat, dass das wirklich funktioniert hat. Ich meine, welche Mutter würde das tun, dass sie entscheidet, ich stecke mein Kind in diesen Korb und ich schicke es dort diesen Fluss hinunter. Also wer würde das ernsthaft machen? Das zeigt doch, dass diese Mutter wirklich verzweifelt war. Weil sie wusste, wenn ich das nicht tue, dann wird es gefunden, dann wird es getötet, dann ist es auf jeden Fall tot. Und ich sehe diesen Ausweg. Das zeigt die Verzweiflung dieser Mutter. Aber dass das wirklich geklappt hat, dass das wirklich gut gegangen ist, das sehen wir doch, dass da jemand war, der raffinierte Pläne geschmiedet hat im Hintergrund. Dass jemand da war, der die Fäden in der Hand hatte, dass jemand da war, der die Fäden gezogen hat aus dem Hintergrund, dass jemand da war, der über allem stand, über Zeit und Raum, und der mehr Macht hat als Wind, als Wellen, wir wissen es von Jesus, als irgendwelche Krokodile. Der Gott, der den Löwen das Maul zuhält bei Daniel in der Löwengrube, der hält hier den Krokodilen das Maul zu wahrscheinlich, hier, dass sie nicht nach dem Korb schnappen. Ich weiß nicht, wie es genau war. Aber es zeigt ganz offensichtlich, Gott hatte einen Plan. Und der Junge überlebt, und die Tochter des Pharaos, sie zieht ihn aus dem Fluss. Kind gerettet, Ägypten unterwandert, Spion erfolgreich eingeflößt. Eingeschleust, ne? Also nicht schlecht. Eine Hammergeschichte für einen Zeichentrickfilm. Aber das hat nicht DreamWorks erfunden, sondern das war Gottes Idee. Und das ist das, was mich neu fasziniert und neu begeistert hat in der Vorbereitung auf die Predigt. Hey, das hat Gott sich ausgedacht. Das war seine Idee. Das waren seine Gedanken. Das war sein Plan. Und was denkst du? Glaubst du, dass vielleicht ein Fünkchen einer Chance bestehen könnte, dass Gott bei deinem Problem, dass ihm was einfallen könnte? Dass er eine Idee haben könnte, wie es weitergeht. Dass er an einem Plan arbeitet, wie es in diesem Lied heißt, ohne dass du es schon sehen kannst. Ich glaube das. Ich glaube das von ganzem Herzen. Ja, ich denke, Gott fällt was ein. Gott fällt schon was ein, egal wie deine Situation ist. So, jetzt machen wir einen großen Zeitsprung in dieser Geschichte. Wir haben ja schließlich noch 40 Jahre Wüste vor uns. Das werde ich jetzt alles nicht darauf eingehen, keine Sorge. Aber wir gucken uns an, was Gott da jetzt letztlich eingefallen ist. Mose ist aus Ägypten geflüchtet, Gott spricht zu ihm durch den brennenden Busch. Gott spricht zu ihm durch den brennenden Busch, sagt ihm, befreie mein Volk. Und Mose sagt zum Pharao, let my people go. Ne? Kennen wir. Das ist die Geschichte. Und das tut der Pharao schließlich, nachdem dann Mose und Gott ihn mit Nachdruck dazu überredet haben. Alles das gehen wir nicht darauf ein, das könnt ihr alles in Ruhe nachlesen. Lest es, ich will euch ermutigen, lest es einfach nochmal. Es gibt so viel, wo wir denken, schon 100 Mal gelesen. Aber Gott kann jedes Mal neu durch seinen Heiligen Geist zu euch sprechen, auch wenn ihr es 100 Mal gelesen habt. Und es fallen euch Dinge auf, die euch vorher nicht aufgefallen sind. Und es stärkt neu den Glauben und es stärkt neu die Hoffnung. Also jetzt sind wir genau an diesem Punkt, dass der Pharao das Volk schließlich ziehen lässt und jetzt zogen sie los nach Kanaan. Das war der Wahnsinn. Ich meine, es gab ja nicht irgendwie so einen Infopunkt, wo man sich nach dem Weg fragen können. Also das war wirklich schwierig, dass das geklappt hat. Aber es heißt hier ganz klar in der Bibel, der Herr selbst, er zog vor ihnen her. Gott, er führt sein Volk auf übernatürliche Art und Weise. Der Herr aber selbst zog vor ihnen her. Hey, und es ist das Beste, was man sagen kann. Wenn ich weiß, ja, es ist so, Gott selber zieht vor mir her und ich muss nur in seinen Fußstapfen laufen. Ich weiß, Gott, er bereitet mir einen Weg. Er hilft mir durch dieses Unterholz. So, er ist meines Fußes Leuchte. Er stellt meine Schritte auf festen Grund und so weiter und so weiter. Es gibt so viele zahlreiche Stellen, wenn ich weiß, oh, das ist doch das Beste, wenn man das sagen kann, oder? Das Beste, wenn wir als Gemeinde sagen könnten, ja, es gibt einige Baustellen, es ist nicht alles perfekt, aber wir wissen, Gott zieht vor uns her. Wir wissen, wir befinden uns im Plan Gottes und wir wissen, wir haben seine Vision erkannt, wir wissen die nächsten Schritte, wir wissen, wie es weitergeht und wir wissen, auch wenn der Ist-Zustand nicht alles perfekt ist, aber Gott zieht vor uns her. Das möchte ich mehr und mehr erleben, das sagen zu können. Und Gott, er trägt hier so richtig dick auf und er zeigt hier überaus deutlich, ich bin fähig, mein Volk zu führen. Ich bin fähig, mein Volk zu führen. Und ich liebe diese Momente, wo Gott zeigt, dass seine Pläne funktionieren. Wo Gott zeigt, dass Leben mit ihm funktioniert. Wo Gott zeigt, dass er es im Griff hat und wo Gott so richtig zeigt, wer er ist. Oder? Das sind coole Momente, wo wir sehen, er hat alles in der Hand. Wie gesagt, bei Daniel in der Löwengrube, bei David, bei Josef und so weiter und so weiter. Wie Jesus Zeichen und Wunder getan hat und der Welt gezeigt hat, jetzt bin ich da und jetzt weht hier ein anderer Wind. Und ich möchte es neu erfahren und neu erleben, dass es stimmt, dass Jesus, wenn Jesus sagt, ihr werdet dieselben Werke tun, die ich getan habe. Ihr werdet sogar noch mehr tun, weil ich gehe zum Vater, ihr bleibt ja da. Also legt los. Ich möchte das neu erfahren. Dieser Gott, er will uns führen, er will dich führen, ganz persönlich und uns als Gemeinde. Und ein Aspekt finde ich hier auch echt interessant, hat auch noch mal zu mir gesprochen in der Vorbereitung. Es ist ganz offensichtlich, man kann sich ja das ganz genau angucken. Es gibt da ja also so in manchen Lexikas und Konkordanzen und so weiter, kann man sich das ja angucken, wie das Volk Israel wahrscheinlich damals gelaufen ist, wie Gott die geführt hat. Und Gott, er führte sie absolut nicht auf dem kürzesten Weg, sondern er hat die kreuz und quer da durchgeführt. Und du denkst, was war denn das? Was für Navi hatten die? Also wie hat, ich meine, wir lesen hier, es gab eine Wolkensäule bei Tag und eine Feuersäule bei Nacht, sodass sie Tag und Nachts wandern konnten. Also das war jetzt nicht irgendwie, das war eigentlich das beste Navi, was du kriegen kannst. Schau, du hast eine Wolkensäule bei Tag und eine Feuersäule bei Nacht und das ist hell und du kannst wandern und du musst eigentlich nur diesem Ding hinterherlaufen. Also eigentlich kann da doch nichts schief gehen. Eigentlich weiß man doch dann, hey, das wird der beste Weg, wenn wir da hinterherlaufen. Aber es gibt Ausleger, die der Meinung sind, sie wurden da kreuz und quer durchgeführt durch die Wüste, dass der Pharao irgendwann aufgegeben hat, die Verfolgung. Dass er dachte, das Volk muss sich völlig verirrt haben. Wo die umherirren, die kommen niemals an. Aber Gott, er wusste, was er tut. Wie oft habe ich mich gefragt, wie oft hast du dich vielleicht auch gefragt? Wie oft haben wir uns gefragt? Gott, führst du uns überhaupt auf dem richtigen Weg? Ist das wirklich jetzt der beste? Ist das wirklich der kürzeste Weg? Nein, es ist nicht, aber der beste. Der kürzeste auf jeden Fall nicht. Aber nicht jeder Umweg, den Gott mit uns geht, ist letztlich schlecht für uns, sondern Gott weiß, was er tut. Und manchmal können wir es nicht verstehen, manchmal sehen wir es erst im Rückspiegel. Man will es doch so gerne wissen, wenn man drinsteckt, oder? Warum jetzt Gott nicht den kürzesten Weg mit uns geht? A nach B, das ist doch einfach. So oft denke ich mir, wenn ich das hätte entscheiden können, ich hätte es halt einfach so gemacht. Aber Gott, er denkt sich was dabei, wenn er entscheidet, uns auch auf irgendwelche Irrwege und Umwege, also Umwege zu führen. Er weiß, wofür es gut ist. Und ja, das, wie gesagt, das sagt sich im Nachhinein leichter, als wenn man drinsteckt. Wenn man da mittendrin steckt, dann wird man doch das ein oder andere Mal ungeduldig und es kann sein, dass einem ab und zu mal so ein kleines Jammern überkommt. Das kenne ich auch. Ich habe die letzten Wochen und Monate auch manchmal ein bisschen gejammert. Und auch das sehen wir hier beim Volk Israel, was jetzt wirklich richtig heftig am Jammern war. Der Pharao, der sie erst gehen ließ, hat es sich jetzt anders überlegt und er verfolgt sie jetzt mit seinem Heer. Und dann lesen wir in 2. Mose, Vers 14, Vers 10, als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Mose jedoch warfen sie vor, hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten herausgeführt? Also als Leiter hat man es auch nicht leicht, gell? Da meint man es gut und man handelt nach bestem Wissen und Gewissen und alles schreit, was hast du gemacht? Doch Mose, er war nicht beleidigt, sondern er sagte hier einfach nur, habt keine Angst. Wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort niemals wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Das ist das, was ich in den letzten Tagen bei mir auch immer wieder gehört habe, dass Gott gesagt hat, okay, du musst es nicht alleine durchkämpfen, sondern ich werde für dich kämpfen. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und es gibt nur eine richtige Antwort darauf, nämlich niemand, natürlich. Das kann man auch ruhig ein bisschen lauter sagen. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Die Antwort muss natürlich heißen, niemand. Und ich muss es immer wieder zu mir selber sagen, in diesen Momenten, in diesen Situationen, Gott ist doch für mich. Gott ist doch für mich. Gott ist doch für mich, wer kann also gegen mich sein? Und er hat doch einen Plan und er hat es doch im Griff und ich möchte vertrauen. Gott hilft mir in diesen Momenten, wo ich anfange zu jammern, dass ich vertraue, dass du es gut meinst, dass ich vertraue, dass du es in deiner Hand hast, dass ich nicht wie das Volk anfange zu murren und zu jammern, sondern dass ich sagen kann, Gott, ich glaube. Aber wer wird der Menschensohn überhaupt noch diesen Glauben finden, wenn er wiederkommt? Als ich auf dem Ranger Camp war, habe ich gedacht, wo so viele da Gott angebetet haben, da habe ich gedacht, ja, er wird. Es war so stark und so gewaltig, wenn man das sieht, wie viele Menschen. Davor hat mich diese Stelle so berührt und so beschäftigt, wird er überhaupt noch Glauben finden? Und an diesem Abend war mir klar, ja, er wird. Und es fängt bei mir an, es fängt bei dir an, es fängt bei uns persönlich an, dass wir immer wieder neu sagen, Gott, ich will jetzt nicht jammern, ich will jetzt nicht mochen, sondern ich will sagen, ja, ich glaube, ja, ich glaube, ja, ich vertraue. Und wir gucken uns jetzt mal hier noch den zweiten Clip an, wie Gott auf übernatürliche, wunderliche Weise sein Volk befreit. Es werden Wunder wahr, glaubst du daran? Bitte glaub doch daran. Lass es nicht nur ein Zeichentrickfilm sein, sondern glaub doch daran, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dass, wenn er fähig ist, das Meer zu teilen, einen Weg zu schaffen, wo es gar keinen Weg gab, dann glaub doch dran, dass es ihm auch möglich ist, in deiner Situation einen Weg zu schaffen. In deiner Situation einen Weg zu bahnen, da wo du denkst, es geht nicht weiter. Ich fühle mich, als wenn das Wasser vor mir ist, hinter mir die Feinde, ich kann nicht zurück, ich kann nicht nach vorne, ich kann nicht links, ich kann nicht rechts, es geht überhaupt nicht mehr weiter. Aber Gott, er kann verändern, er kann eingreifen, er kann alles zum Guten lenken, er kann alles zum Besten lenken. Und ich möchte dich ermutigen, wieder neu einfach daran zu glauben. In dem Clip sehen wir das, wie die das so richtig hautnah erlebt haben, das Eingreifen. Man sieht, wie das Wasser spritzt und alles Mögliche und so. In der Bibel steht nur, sie kamen da trockenen Fußes rüber, ne? Aber in dem Clip sieht man so richtig, die haben gemerkt, was da passiert, die haben gemerkt, was da abgeht. Wolkensäule, Feuersäule, das Meer teilt sich. Unmöglich, was da geschieht. Menschlich unmöglich, was da geschieht. Aber was menschlich unmöglich ist, ist es bei Gott möglich. Und wie gesagt, mir ist dieser eine Punkt heute Morgen wirklich wichtig, dass wir das irgendwie transportiert bekommen. So ein Disney-Film, es ist DreamWorks, glaube ich, hat ja viel mit Märchen zu tun, ne? Aber dass das, was wir hier gesehen haben, dass das nicht ein Märchen ist, sondern dass das wahrhaftiges, historisches Heilshandeln Gottes ist, was er an seinem Volk gewirkt hat. Dass es etwas ist, was wirklich geschehen ist. Ich habe mal also es gibt da wissenschaftliche Nachforschungen, dass man quasi geguckt hat, jetzt habe ich das alles gar nicht mehr aufgeschrieben, ich habe es auch gar nicht mehr so richtig im Kopf, aber es wurden da mal Nachforschungen betrieben, an welcher Stelle das Volk da überquert, also wo das gewesen sein könnte, dass das Meer geteilt worden ist. Und wegen den Winden und wegen den Umgebungen, ich hätte es nochmal nachschlagen sollen, sorry, ich kann es an der Infogruppe nachreichen, den Link, wenn es euch interessiert. Auf jeden Fall hat man rausgefunden, wo das war. Und an dieser Stelle steht auch irgendwie, muss eine Gedenktafel stehen. Weiß das jemand von euch näher irgendwie? Sonst hätte er es jetzt sagen können. Ich habe es mir jetzt nicht mehr aufgeschrieben, es ist lange her, dass ich es gelesen habe. Steht auch eine Gedenktafel, man weiß, dass das da war. Und die Wissenschaftler haben dort auf dem Grund des Bodens, haben dort noch goldverkrustete Wagenräder entdeckt, Reste von goldverkrusteten Wagenrädern gefunden, die dort unten tief auf dem Grund quasi über die Zeit hinweg konserviert worden sind. Aber das finde ich schon extrem irre, um jetzt nochmal diesen, schade, ich habe das, fällt mir jetzt gerade ein, sonst hätte ich es nochmal genau sagen können. Ich reiche den Link mal in der Infogruppe nach, dann könnt ihr es euch nochmal angucken. Es ist so stark, wenn es solche, diese Zeichen gibt, die uns zeigen, Mensch, das ist Wahrheit, was da passiert ist. Und das Volk war begeistert, die haben erstmal Lobpreis gemacht. Das steht hier 2. Mose 15, Vers 20. Dann nahm die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, ihr Tamburin und alle Frauen tanzten mit Tamburin hinter ihr her. Miriam sang dazu, singt dem Herrn, denn er ist hoch erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Also ihr seht, Lobpreis gab es damals schon, hochmodern mit Tamburinen. So, das war mein zweiter Punkt. Ich werde meinen dritten Punkt jetzt nicht mehr ausführlich predigen. Aber mir ist ein letzter Aspekt heute noch wichtig. Und das geht auch in die Richtung von dem, was der Franz vorhin gesagt hat, von seinem Bild. Der Film Prinz von Ägypten, der hört an dieser Stelle auf. Ja, also das Volk ist, das Meer teilt sich, das Volk geht rüber, alle jubeln, alle machen Lobpreis mit Tamburin, freuen sich, Geschichte zu Ende. Ein schönes Ende für einen Film. Aber wir wissen, dort war noch nicht das Ende. Es ging weiter. Und das vermittelt ein bisschen so einen falschen Eindruck. Denn als sie dann dort drüben ankamen, da stand das ganze Volk ja in der Wüste. Ja, also da war noch gar nicht alles irgendwie gut. Und wir wissen, sie haben später auch wieder angefangen zu murren, obwohl sie das alles erlebt haben. Also auch da hat es wieder neu Glauben gebraucht an einen Gott, der da ist und der sie versorgt. Und er versorgt sie übernatürlich dann mit dem Manna, was es jeden Tag dann frisch und neu gibt und so weiter und so weiter. Und der wichtige Aspekt, den ich jetzt noch weitergeben will, ist mir folgendes. Gott hat sein Volk ja nicht nur befreit, so um das, wie soll ich sagen, um des Befreien Willens, sondern er hat sein Volk ja befreit, weil er noch mehr mit ihm vorhatte, als jetzt nur diesen Aspekt. Sein Plan und sein Ziel war es, ins verheißene Land hineinzuführen. Und ich glaube, davon können wir auch ein göttliches Prinzip ableiten. Wenn Jesus befreit, wenn er uns befreit aus der Sklaverei der Sünde, jetzt mal bildlich gesprochen, wenn er uns befreit aus unseren Schwierigkeiten, unseren Umständen, dann tut er das nicht nur deshalb, weil er uns liebt und weil er uns beisteht und weil er uns befreien möchte, sondern er tut es, weil er uns weiterführen möchte, sprichwörtlich gesagt in das gelobte Land, weil er mit uns einen Plan hat, weil es etwas gibt, wo er uns hinführen möchte. Und manchmal ist es so, das haben wir auch immer wieder erlebt, in irgendwelchen Missionseinsätzen, Menschen werden von Jesus befreit, die erleben sogar übernatürliche Heilungen und die sind dankbar und es passieren krasse Sachen, aber sie bleiben leider an diesem Punkt stehen. Nach der Befreiung geht es nicht weiter. Aber es geht um mehr, es geht um Beziehung, es geht um Gemeinschaft, das ist das, was der Franz heute Morgen gesagt hat. Jesus hat diese 10 Aussätzigen befreit, ja, und nur einer davon kommt zurück und sagt Danke. Und ich glaube, es war mehr als ein Danke. Ich glaube, dieser eine, der ist Jesus nachgefolgt. Die anderen haben die Heilung bekommen, aber dieser eine ist ihm nachgefolgt. Und es geht ihm um Beziehung, um Gemeinschaft, um diese Beziehung von Herz zu Herz, dass wir sagen können, Gott, du und ich, wir beide gehen durch dick und dünn, egal was kommt. Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein, egal ob ich wenig oder viel habe, gelernt, mit allem fertig zu werden, durch Jesus, der mir die Kraft dazu gibt. Und darauf kommt es an, dass Jesus unser ständiger Weggefährte ist, unser Begleiter, der uns versorgt und immer uns zu unserer Seite, uns immer zur Seite steht. Und das hat das Volk Israel erlebt, dass Gott sie durch die Wüste hindurchgeführt hat, dass er sie versorgt hat die ganze Zeit. Aber das ist eine andere Geschichte und die soll ein andermal erzählt werden, nicht heute Morgen. Genau. Frank, kommst du oder kommt das Lobpreisteam? Wie machen wir weiter? Vielleicht bete ich noch zum Abschluss oder möchtest du was anknüpfen? Ja. Okay. Dann würde ich noch beten, Frank, oder? Ja? Dann bete ich noch zum Abschluss der Predigt und dann machst du weiter, genau. Okay, steh doch mal auf, ich bete mal noch zum Abschluss, genau. Jesus, das sind so viele Gedanken, die heute Morgen so mir im Kopf rumgeschwirrt sind und ich weiß nicht, was ich davon rübergebracht habe und was nicht. Aber ich möchte dich bitten, dass heute Morgen einfach in unseren Herzen, in meinem eingeschlossen, einfach neu Vertrauen entsteht, wirklich dir zu glauben, daran zu glauben, dass du an dem Weg arbeitest, da wo wir noch keinen Weg sehen können. Jesus, und du siehst die Rucksäcke, die Päckle, die heute Morgen jeder mitgebracht hat. Und ich bitte dich jetzt, dass du in diesem Moment, in diesem Augenblick wirklich die Rucksäcke abnimmst, dass niemand diesen Rucksack wieder mit nach Hause nimmt, wo er heute Morgen mit hierher gebracht hat. Wir möchten dir diese Dinge hinlegen und wir möchten sie bei dir lassen. Jesus, und ich möchte, dass heute Morgen wirklich neu Vertrauen entsteht, dass du es gut mit uns meinst, dass du fähig bist, dass dir eine Problemlösung einfällt, weil du der beste Problemlöser bist, den es überhaupt gibt. Danke, dass auf deinem Schreibtisch unser Anliegen am allerbesten aufgehoben ist. Jesus, sprich heute Morgen zu unseren Herzen. Gib das heute Morgen, Heiliger Geist, was jeder Einzelne heute Morgen braucht. Da, wo Ermutigung gebraucht wird, da, wo vielleicht auch Enttäuschung da ist, da, wo Verletzungen da sind. wo einfach auch Mutlosigkeit da ist. Da bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du dem begegnest, dass du tröstest, wo Trost notwendig ist, dass du stärkst, wo neue Stärkung notwendig ist und dass neuer Glauben entsteht, dass wir glauben an einen großen Gott, der alles im Griff hat, der alles in seiner Hand hat und dem immer noch was einfällt. Danke, Gott, dass du das letzte Wort hast und nicht unsere Umstände, in denen wir uns befinden. Danke, dass wenn wir an dich glauben, dass du uns Zukunft und Hoffnung gibst. Danke dafür. Amen.